Bienvenue pour ce nouvel épisode consacré au Tour de France. Les coureurs ont terminé leur passage dans les Pyrénées. Tadej Pogacar portait le maillot jaune à l'entame de cette étape, confirmant sa position de favori. Pendant ce temps, Florian Lipowitz, originaire du plateau Souabe en Allemagne, défendait son maillot blanc du meilleur jeune coureur. Les étapes alpines les attendent désormais et devraient nous offrir de belles confrontations entre les meilleurs grimpeurs. Côté français, l'attente se prolonge. Aucune victoire d'étape n'a encore été décrochée par un coureur tricolore cette année. Installez-vous, on vous emmène au cœur de la grande boucle avec Besenwagen.
So, merci. Vielen lieben Dank an Claire und Jonas. Das kann man mal wieder ganz kurz erklären. Jonas, Besenwagenhörer, schrieb mir letzte Woche so: Meine Nachbarin ist Französin und ich konnte sie ganz leicht überzeugen, das Intro zu sprechen. Ich stelle mir jetzt so vor, dass der Jonas seine Nachbarin hier, der wollte die eher immer mal kennenlernen und hat dann einfach geklopft. Wusste, sie ist, Claire ist Französin. Er meinte, er wohnt in Frankreich. Das hat das Ganze ein bisschen plausibler gemacht. Also vielen Dank, Jonas, dass du Claire hier rekrutiert hast, nämlich ultra professionell. Also es wurde hier im Haushalt schon gefragt, ob sie Radiosprecherin ist oder so. Sehr gut. Nächstes Jahr gern wieder. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauff.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
So, liebe Besenwagen-Mitfahrerinnen und Mitfahrer, die Tour de France Sonderfolgen, natürlich traditionell präsentiert von Blackroll. Und Blackroll sponsert auch die Preise im Wattbüro und da ist der Kampf auf jeden Fall noch relativ heiß. Ich habe diese Saison nicht zu schlecht getippt, aber keine Chance, in die Top 100 zu kommen. Ich weiß nicht, was die Jungs und Mädels da ganz vorne machen. Es sind auf jeden Fall richtige Orakel am Start mal wieder. Plätze 1, 2 und 3 auf jeden Fall noch hart umkämpft. Noch einige Leute liegen da gleich auf um die Preise von Blackroll. Und ich freue mich auch, dass der gute Pierre Salé noch auf geteilte Platz 3 liegt. Immer auch ein paar relativ gute Namen hier im Wettspiel unterwegs. Richtig geil.
Ja, ich bin weit abgeschlagen in der Gesamtwertung. Ich könnte mich vielleicht noch über ein paar Tagessiege freuen, aber da habe ich manchmal, genauso wie die Sprinter-Teams, die Etappen ein bisschen falsch eingeschätzt.
Ja, wenn mich Tim Mallier nicht zweimal mit einem No-Show-Ergebnis in Sprints enttäuscht hätte, dann wäre ich auf jeden Fall gar nicht so weit weg von der Top 3.
Ja, Blackroll. Ich muss sagen, ich bin jetzt so an dem Punkt angekommen, wo ich nicht, also Recovery so ist ja immer schön und gut, weil man sich ja eigentlich nur erholen muss dabei, aber ich muss mich tatsächlich vor dem Radfahren richtig aufwärmen mittlerweile. Und auch für so Aktivierung kann man natürlich eine Blackroll klassisch benutzen, aber auch so diese Bänder, ein bisschen Stretching. Ich muss das mittlerweile machen. Also ich hätte es wahrscheinlich schon viel länger machen müssen, aber macht einfach mehr Spaß, wenn man schon so ein bisschen Aktivierung vor dem Radfahren macht und sich dann einfach wohler fühlt auf dem Rad. Ich weiß nicht, ich glaube, du sitzt mehr auf dem Rad als woanders. Du musst dich wahrscheinlich warm machen, bevor du ins Bett gehst.
Ey, ich mache mich warm vorm Radfahren und du sagst, wie es ist. Ich mache mich nochmal warm vorm ins Bett gehen. Ich dehne mich auf jeden Fall direkt vorm ins Bett gehen. Knack mir ein paar Wirbel auf noch auf der Blackroll. Und ich bin jetzt hier auch saufroh, wirklich das zweite Mal auf Reisen das Kissen dabei zu haben. Nicht immer auf so Ultraschrottkissen treffen zu müssen, wenn man Pech hat. Und hier im Süden auch relativ geil, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, im Blackroll Shop die Summer Blanket. Also so eine richtig schön leichte, die noch so ein bisschen kühlt beim Schlafen. Mega geil. Absolute Empfehlung, rüstet euch aus. Besenwagen 15 erleichtert euch das Ganze, wie immer zu den Grand Tours. Und ich sage, viel Spaß damit.
Ja, kann man, wie gesagt, nur wiederholen. Auch das Kissen. Beides sehr klein komprimierbar, passt eigentlich in jedes Reisegepäck und man schläft einfach deutlich besser. Besenwagen 15, 15% Rabatt, blackroll.de. Checkt's mal aus.
Ihr seid im Besenwagen Tour de France Spezial 2 und jetzt ist es ja wohl langsam mal so richtig losgegangen. Andi Stauff jetzt auch in Tourstimmung?
Ja, und vor allen Dingen haben wir endlich nach 2 Wochen auch ein richtiges Highlight mal erlebt. Mit dem guten Primoz Roglic, der quasi Andi, der eigentlich, also mir hat er nicht gehuldigt, aber der hat Andi gehuldigt. Ich glaube, das hat er nur von Andi Stauff gemacht. Und zwar ist er bei einer schönen Bergetappe, auf der unser Lipowitz auch quasi abgeliefert hat, ist er ohne Socken gefahren, nur mit Enkelsocks oder mit diesen No-Show-Socks. Ja. Und das Internet ist ausgerastet.
Zu Recht.
Der hat das gemacht, was jeder machen sollte, wenn es richtig warm wird.
Ja.
Die Leute unterschätzen einfach, wie empfindlich die Schienbeine sind und wie viel Unterschied da so ein paar Zentimeter Stoff machen können. Ne? Deswegen so Dreiviertelhosen haben auch ihre Daseinsberechtigung.
Dreiviertelhosen und keine Socken, Junge.
Ja, ich meine, die Wetterkombination oder das Wetter dafür sehe ich noch nicht so richtig, aber...
Wenn es am Boden sehr warm ist,
ja, genau,
und ab Kniehöhe sehr kalt.
Ja, wenn, dann musst du schon ganz lange Hose dann gehen und dann die kurzen, ja, Socken. Aber dann auch kurzes Trikot. Ja. Sonst macht es keinen Sinn.
Ich dachte so, Roglic hat abgeschlossen mit Radsport. Oder es wurde mir schon zugetragen, jemand meinte so, vielleicht hat Roglic auch einfach so eine Wette mit Wismar am Laufen. Dass er so, ey, ich verarsche die jetzt völlig hier. So, passt auf, morgen fahre ich ohne Socken.
Ja, aber also, das würde mich jetzt eigentlich mal interessieren. Wir haben ja Kontakt ins Team, ob da irgendwie eine Wette mitgespielt hat. Also das war ja so komplett random auf einer wichtigen Bergetappe. Einfach mit so kurzen Socken zu fahren, das war ja wirklich so.
Mal, du weißt ja auch, dass das komplette Internet eskaliert.
Ja, yeah, aber das ist
vielleicht so eine gute Marketingmaßnahme.
Ja, und wie Rocklisch nach dem Rennen auch dann gesagt hat, ja, halt so für den Sommer, ne, halt an den Tarnlines arbeiten. Ja, der, ja
gut,
das war schon.
Die Fragen war schon dazu gut. Waren dumm, dann kann man auch so eine Antwort geben, ne? Ich, ja, weiß nicht, mir kommt er sehr entspannt vor, trotz aller komischen Fragen, die ihm gestellt werden.
Der ist bis jetzt noch nicht gestürzt,
ah, natürlich ist er gestürzt. Der hat einen guten. Also vielleicht ist das so das Geheimnis für ihn auch, so ein bisschen relaxter an die Sache zu gehen, nicht so verbissen.
Er hat jetzt so eine Scheiß-drauf-Attitüde entwickelt einfach und vielleicht ist er jetzt so, vibet er da jetzt so durch.
Ja, ich meine, der hat ja auch keinen Grund gestresst zu sein, liegen beide gut im GC, so guter Sommer, ne? Bisschen Radfahren.
Bisschen in den Lines arbeiten, in Tanlines.
Ja, im schönen Frankreich. Ja. Ich kann euch sagen, hier ist jetzt auch lang, es wird richtig schön hier. Jetzt morgen Montpellier, Mont Ventoux, hier ist es grandios.
Ja, aber wenn wir jetzt ja eh schon beim guten Roglic sind, sind wir eigentlich auch schon beim richtigen Team. Aus deutscher Sicht, mit der deutschen Brille auf.
Ja, wichtigste hier zum Einstieg jetzt heute mal. Kein Cliffhanger, kein Climax. Wir sind wieder da.
Deutschland ist wieder wer.
Ich weiß nicht, ob wir wieder da sind, aber alle anderen sind wieder da.
Ja, das stimmt. Ja,
ja, also
der Andi,
Andi,
ich muss das kurz klarstellen, Andi takes one for the team und aus Recherchegründen für diesen Podcast hier ist Andi der Einzige, der Tour de France auf Deutsch schaut.
Was heißt auf Deutsch? Ich guck's.
Danke.
Ich hab's, muss ich sagen, geguckt auf ARD. Also irgendwie so, das hat irgendwie, das gehört zur Tour de France einfach dazu. So ein bisschen. Aber ich muss sagen, jetzt, wo es darauf, also spätestens seit Lipowitz reelle Podiumschancen auch in der Vorstellungskraft von Florian Nass entwickelt hat, konnte man es einfach irgendwann nicht mehr hören. Also ich nicht. Ja, es war dann einfach völlig maßlos, dieses, es ist wieder ein Deutscher auf dem Tourpodium und Gesamtwertung über alles und als ob man so nichts aus der Vergangenheit gelernt hat und man kann jetzt hautnah erleben, wie es so ist, so typisch in Deutschland, irgendwer wird halt in den Himmel gelobt, wenn er gut fährt und ich warte schon, also was heißt ich warte nicht drauf, aber ich sehe es auch schon kommen, wenn Lipowitz im nächsten Jahr bei der Tour nicht aufs Podium fahren sollte oder so, ne? Dann ist es wieder, dann wird es wahrscheinlich wieder total schlecht geredet. Also man findet da einfach irgendwie kein richtiges Maß.
Lipowitz, werden die Lipowitz-Außenspiegelüberzüge wieder abgezogen.
Und wie dann auch auf die Taktik von Bora eingegangen wird, also ständig so diese Leaderrolle in Frage gestellt. Ja, wir haben gesagt, ne, Lipowitz brauchte mehr Support, gerade am Anfang. Warum hat man das nicht gemacht? Keine Frage. Mhm. Aber jetzt dann auch so speziell gegen Roglic zu schießen, nur weil er jetzt eben kein Deutscher ist und eigentlich völlig ja, also es ist völlig daneben, diese Taktik erstmal so in Frage zu stellen, weil es gab auch noch keine Situation, wo man hätte sagen können, okay, das war jetzt wieder auch völlig taktischer Fehler. Ja, und dann auch die Art und Weise, also die Situation jetzt nach der Etappe, wann war das? Die Bergetappe rauf nach ja, wo Lipowitz ins weiße Trikot fährt, da hat man ihn dann nicht direkt nach der Zieldurchfahrt das Mikrofon unter die Nase halten können. Also auch das, ne? So, warum wartet man nicht, bis der Fahrer mal was getrunken hat, ein paar Meter Richtung Bus gerollt ist und dann da halt nochmal, vielleicht sogar beim Ausfahren ihn einfach interviewt. Nein, direkt nach der Zieldurchfahrt, der Puls ist noch auf 180, Mikrofon unter die Nase. Ja, und das hat man dann eben bei Roglic gemacht und auch dann direkt so, nicht, ey, super gefahren oder ne, irgendwie mal normale Fragen, sondern direkt so, ja, und wer ist jetzt der Leader? So, also, wo ich denke, so, okay, Respekt, Primoz Roglic, dass er da eigentlich ganz, auch ganz locker drauf reagiert hat, ne? Also, diese Lockerheit war dann auch in dem Interview nach wie vor da. Und, ja, ich finde es einfach irgendwie, also, während dieser Etappe war es dann mir irgendwann auch zu viel und man musste sagen, das geht nicht mehr, ich schalte um, ich gehe wieder, gucke ich mir lieber ab und zu mal Werbung auf Discovery an.
Aber was ich da halt auch nicht so richtig dran verstehe, ist, klar, es wurde so schon kommuniziert, dass natürlich Roglic irgendwie so mit Kapitän ist, aber es wurde ja nie so öffentlich richtig gesagt, Lipowitz ist als Helfer da. Ne? Also Lipowitz war immer in so einer freien Rolle und vor allen Dingen wissen wir ja auch nicht, wie es intern besprochen wurde. Also ich glaube nicht, dass man ins Rennen reingegangen ist, sagt, Lipowitz, du bist hier, um Roglic zu helfen, sondern der wird immer so eine Free Role gehabt haben, vor allem gerade wie er auch vorher gefahren ist. Und dann von außen so einen, wie du schon sagst, so einen Druck aufzubauen, irgendwie auch Richtung Primoz jetzt diese Führungsrolle abzugeben, die wahrscheinlich intern gar nicht so hundertprozentig da war, sondern ich denke schon, dass die auf einer Ebene irgendwo standen. Und das finde ich dann halt irgendwie auch schwierig. Ja. Also vor allem, was der schon alles auch erreicht hat. Ne? Und klar, der hat jetzt dieses Jahr nicht irgendwie den Giro gewonnen, den er gewinnen wollte und so, aber halt, da, ja, das ist manchmal irgendwie alles schon so ein bisschen komisch, was da passiert. Ja.
Ja, auch, dass es ne, so am Anfang irgendwie gar kein Thema war. Ich meine, wenn man sich die Saison bis zur Tour mal angeguckt hätte, ich weiß es nicht, ob sie das gemacht haben, dann waren ja Top 5 Podiumsplätze für Lipowitz vollkommen realistisch. Also, dass man das nicht schon von Anfang an so ein bisschen
absolut
als behandelt hat, ne, so als mögliches Outcome. Und jetzt dann halt so völlig verhältnismäßig, völlig ohne Verhältnis, geht es nur noch darum. Also ich weiß gar nicht, wie oft der Name dann auch gefallen ist innerhalb von ein paar Minuten. Ne? Ich habe dann, ja, wie gesagt, irgendwann umgeschaltet. Das war dann noch die Etappe vor dem Zeitfahren, wo es so unausstehlich war und habe dann eben aus Recherchegründen die Tage danach geguckt, nochmal reingeschaltet und ich dachte mir, als ich gehört habe, Remco scheidet aus, oh Gott, was ist da jetzt los? Aber da muss ich sagen, da haben sie sich dann halbwegs zurückgehalten. Also ich habe auch das Gefühl, irgendwann hat Fabian Wegmann so versucht, das Ganze wieder auszugleichen und ein bisschen mehr Sachlichkeit in die Moderation reinzubringen. Ja, aber es so, für mich war dann auch irgendwie klar, warum fiebert Deutschland immer nur so richtig mit, wenn es ums GC geht mit einem deutschen Kandidaten. Also es wird einfach so dermaßen angeheizt, dieses Thema. Und ja, ist ein bisschen schade. Ne? Also es gibt ja auch andere Rennfahrer, die jetzt nicht ums GC fahren, die man durch die deutsche Brille sich angucken kann, die gut fahren. Und einfach den Sport dann auch mal so ein bisschen als Sport mit seinen Facetten zu behandeln, das klappt ja auch nicht im Öffentlich-Rechtlichen, also bei der ARD. Ne? Es wird immer noch so Oma-Opa-gerecht, sage ich jetzt mal, aufgezogen, das Ganze. Und ich finde, da geht dann auch das verloren. Also man hätte das Thema ja wirklich mal analysieren können, sachlich rangehen, okay, welche Chancen sind denn da? Was sind mögliche Teamtaktiken da vielleicht schon mal im Vorfeld? Ne? Fragen stellen, aber so immer so, nee, einfach dann so voll reinhämmern, wenn es dann soweit ist, weiß ich nicht, irgendwie. Vielleicht sind die auch einfach, freuen die sich auch selber zu sehr darüber, dass sie es nicht mehr irgendwie
also das ist definitiv
sich nicht
der
mehr
Fall.
Zurückhalten können. Ne?
Das ist definitiv der Fall. Und ich finde, da hilft ja auch immer so ein bisschen, oder zur Relation hilft auch immer so ein bisschen die internationale Brille. Also ich gucke ja, dass ich irgendwie 2-3 internationale Podcasts dann auch jetzt so während der Tour höre. Und also der Deutsche, der am meisten vorkommt in internationalen Podcasts, ist Nils Polet weiterhin.
Mhm. Der wurde jetzt auch ausgezeichnet, ne, zum besten Helfer der zweiten Tourwoche. Ja.
Ja. Und Lipowitz kommt noch nicht so viel vor. Natürlich wissen die international jetzt auch noch nicht so viel über ihn, aber es wird sich gefreut, auch so unter der Überschrift, dass Deutschland jetzt auch hier mal wieder mitmischt und sich die Deutschen wahrscheinlich freuen darüber. Aber so über ihn konkret wird eigentlich noch gar nicht so viel geredet und es wird noch auch relativ viel über Primoz Roglic dann in dem Kontext geredet. Und aber klar, also wird ja neues deutsches Talent und ist noch relativ jung, und aber sonst dann ist da auch ist sofort wieder vorbei, so die Berichterstattung hierhin. Mhm. Weil, ne, wie du schon sagst, auch irgendwie, also konnte man jetzt schon nicht erwarten, aber es war jetzt auch definitiv nicht Fantasy, dass er Richtung Podium fährt. Und es kommt ja auch noch eine Woche, ne? Also muss man ja auch mal sagen, so. Ist jetzt schön soweit, aber das muss er auch erstmal ins Ziel bringen noch. Ist ja, glaube ich, gestern auch zumindest leicht gestürzt, oder? Ich habe es während der Etappe gar nicht mitbekommen.
Ja, der war auch in den Sturz verwickelt. Man hat jetzt nicht genau gesehen, wie er gestürzt ist.
Erstmal hoffen.
Ne, das meine ich, also da auch so letztendlich Nils Pollitt, ja, der wird vor der Etappe schon gar nicht mehr irgendwie nach seinen eigenen Leistungen gefragt oder, ne, darüber gesprochen, sondern dann kommt auch direkt die Frage, ja, und was sagst du zu Lipowitz? So, jeder deutsche Fahrer wird jetzt einfach nur gefragt, und was sagst du zu Lipowitz? Also, ne, das würde, stell das mal so im Fußball oder in anderen Sportarten vor, wo du so fragst, so die ganze Zeit, ja, und was denkst du jetzt hier über den und den Spieler, obwohl du in einer Mannschaft bist und, weißt du, also, ja, naja. So ist es halt in Deutschland.
Ja, ich bin gespannt, was nach der Tour passiert, wenn Lipowitz da bleibt, wo er ist, weil ja auch die ASO rein wirtschaftlich gesehen ein riesen Interesse hat, ne, dass die deutsche Karte richtig gespielt wird, weil es ein riesiger Markt auch für deren Sponsoren. Ja. Und ja, ich habe es damals schon ein bisschen mitbekommen, als ich so in verschiedenen Positionen irgendwie mal bei ein, zwei Dingen involviert war, dass der deutsche Markt schon relevant ist und die immer auch so auf jemanden noch einmal gewartet haben, der vorne reinfährt. Und auf die Nachtourzeit bin ich dann wirklich sehr gespannt, wenn das Ergebnis so bleibt, wie es jetzt gerade ist.
So, man kann sich ja auch, wir können uns eigentlich auch freuen irgendwo, wenn wieder mehr Euphorie da ist. Es ist halt, es wäre halt schön,
ja gar nicht
wenn es immer mal, genau, ja nicht auf gar keinen Fall, so soll auch keiner so verstehen. Es wäre halt schön, wenn halt der Radsport in seiner Breite und der Vielzahl seiner Charaktere auch irgendwie realistisch dargestellt würde und den Leuten auch präsentiert würde. Also da fahren sehr viele Deutsche mit bei der Tour und die machen alle einen klasse Job für ihr Team. Aber wie viel wird über Niklas Merkel geredet? Wie viel wird über Jonas Rutsch? Gut, Georg Zimmermann ist jetzt raus, über den haben sie natürlich auch viel geredet, weil er deutsches Meistertrikot anhatte. Aber da sind halt schon echt viele Leute noch dabei. Phil Bauhaus, und so weiter, Meierhofer.
Aber also ich glaube, was man da halt sagen kann, ich habe es hier schon öfters auch gesagt, ist es halt, es wird halt nicht angefangen, die Komplexität des Radsports mal wirklich in einer anderen Tiefe zu beleuchten. So. Und du landest immer, egal, du kannst das Ding auch bei 10 Jahre, könntest jedes Radrennen übertragen, so ungefähr. Und die Leute würden nicht wirklich mehr lernen, weil man nicht tiefer reingeht in die Materie, wie du schon gerade sagst. So Merkel, was hat er eigentlich für eine Funktion in so einem Team? Wie funktioniert dieser? Warum ist der da überhaupt? Der gewinnt ja gar keine Etappen, so nach dem Motto.
Wie gut hätte er eigentlich?
Ja, also, oder, ne? Weißt, also das ist ja viel komplexer, das ganze Thema. Und da wird man vielleicht auch verstehen, warum Roglic und Lipowitz vielleicht dann doch gleichwertig in dem Team sind und nicht der eine für den anderen. Also weißt, es ist so, aber das verstehen und Leute.
Warum das auch gut nicht, ist für Florian Lipowitz. So, ne? Also,
ja, zum Beispiel.
Gut, dürfen wir jetzt trotzdem noch ganz kurz nochmal die Teamzusammenstellung von Bora in Frage stellen, beziehungsweise.
Aber das haben wir schon so oft gemacht, ey.
Es hat sich nichts geändert, tatsächlich. Hätte man, also ich weiß nicht, ob man sich jetzt natürlich, ich habe mir drin auch schon die Frage gestellt, ob es für die Leader vom Kopf her auch irgendwie gut ist, nicht so viel Druck zu haben, eine ganze Mannschaft zu haben, die für sie arbeitet. Haben sie natürlich, aber in den Bergen sind halt nicht mehr so viele Leute da. Und es sind jetzt relativ viele Berge gewesen und kommen relativ viele Berge. Und andererseits fragt man sich da nicht in der Mannschaftsführung, Teamführung, warum haben wir nicht eine GC-Mannschaft dahin geschickt? Jetzt, also so, das ist ja erklärtes, muss man ja ganz klar sagen, es ist ja erklärtes Ziel von Red Bull Bora Hansgrohe seit Jahren bei der Tour de France natürlich zu gewinnen, aber erstmal ein Podium zu fahren. Hatten sie noch nie. Vierter Platz, Emanuel Buchmann, bis jetzt bestes Resultat, 2019, glaube ich. Jetzt ist man in der Position, dieses Podium zu erreichen und hat da kein GC-Team, um das jetzt in der letzten Woche, die sehr hart wird, abzupuffern.
Also das habe ich schon mal ein bisschen aus dem Umfeld des Teams mitbekommen, dass sich die Zielsetzung mit der Ankunft von Red Bull als Sponsor schon geändert hat. Also einzelne Erfolge zählen, glaube ich, da mehr für das Unternehmen als ein guter Platz in der Gesamtwertung. Also vielleicht hat man da so ein bisschen gehofft, dass man ja mit Moyes, vielleicht auch mit den anderen eher Rouleuren Einzeletappenerfolg feiern kann, den man gut dem Sponsor verkaufen kann. Aber ja, die sind schon sehr früh alleine, wenn man es mal streng betrachtet, ne? Also da fehlt schon irgendwie ein Bergfahrer, der da zumindest noch dabei ist, wenn die Gruppe der Favoriten oder der Gesamtwertungsfahrer um die 30, 20 Fahrer stark ist. Ne? Da sind andere Teams dann schon besser aufgestellt. Noch, muss man sagen, sind sie damit ja auch ganz glücklich durchgekommen. Mhm. Es gab jetzt nicht viele Situationen, wo so jemand gefehlt hätte. Das kann natürlich noch kommen. Die Frage ist auch, ne, wer wäre da gewesen, wirklich auf dem Niveau?
Genau.
Das wird dann ja auch schon recht dünn, wenn du so Verletzungsausfälle hast, wie Hindley zum Beispiel, der natürlich da ein Fahrer wäre, der da easy mit dabei ist. Ja, gut. Ist jetzt so, wie es ist. Spannender ist ja die Frage, wie sieht das eigentlich dann in Zukunft aus? Weil die Gerüchte, ich würde jetzt nicht sagen, verhärten sich mehr, aber die sind jetzt auch nicht weg. Und nach wie vor sagt man oder rechnet man mit dem Wechsel von Remco Evenepoel zu Bora. Wo man sich jetzt auch fragt, wenn man davon ausgeht, dass das stimmt, wie sehr hat das Remcos Kopf gefickt, wenn man es mal so will. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass ihm irgendwie eine Resilienz fehlt, weil er hat schon oft bewiesen, dass er die hat und ja, bis zu einem gewissen Punkt und dann scheint ihm ja schon mal irgendwo so der Geduldsfaden oder so zu reißen. Aber du merkst, ne, du bist bei der Tour, fährst vielleicht nicht dahin, wo du dir selber das vorgestellt hast. Ja, also ich würde mir davon ausgehen, dass er vielleicht dachte, er ist näher dran an Pogacar und Vingegaard. Dann hat er natürlich irgendwann gemerkt, hey, scheiße, ich bin nicht nur weiter weg von denen, als ich dachte, sondern die Teamkollegen aus dem nächsten Jahr sitzen mir so im Nacken, beziehungsweise sind eigentlich sogar besser. Und dann hast du vielleicht, also er hat im Interview gesagt, ja, einen schlechten Tag, das kann ja mal vorkommen, das kenne ich, aber so drei schlechte Tage, weiß man jetzt nicht. Klar, vielleicht ist er auch irgendwie angeschlagen und es ging wirklich nicht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass diese Situation, die auch ja immer noch oder die jetzt ja auch schon, wie lange gibt es Wechselgerüchte um ihn? Also die ganze, das wurde auch sehr, sehr schlecht gemanagt, meiner Meinung nach.
Also die letzten drei Jahre
immer wieder diese Transfergeschichten, ja, im Vorfeld zu großen Events auch, ne? Also jedes Mal vor Weltmeisterschaften, vor großen Rundfahrten, vor Olympia, jetzt vor der Tour schon wieder. Ich glaube nicht, dass das so ein Umfeld ist, wo so ein Fahrer wirklich bei 100% ist. Da ist immer irgendwo ein Stressfaktor und ja, also aus seiner Sicht könnte ich ja sogar verstehen, ne? Wenn man jetzt davon ausgeht, okay, der Wechsel findet statt, du bist dann auf einmal mit Lipowitz in einer Mannschaft, der für ein deutsches Team bei der Tour de France aufs Podium fährt. Das wird schon mehr Diskussionen geben, glaube ich, wer da wo als Leader an den Start geht, als jetzt mit Roglic. Ne? Also,
ja. Was man halt, glaube ich, da nicht vergessen darf, ist bei Evenepoel, dass der halt natürlich im Winter verletzt war, ne? Und längere Zeit nicht draußen trainieren konnte. Und offensichtlich sind wir jetzt an so einem Punkt im Radsport angekommen, wo du halt selbst als Megatalent, was er ja offensichtlich ist, mit den Resultaten, die er über die letzten Jahre eingefahren hat, dass du ja nicht mehr einfach so zurückkommst und alles so von alleine läuft. Und ich glaube schon, dass so diese Monate oder dieser Monat, wo es halt nicht perfekt läuft, du den irgendwo merkst, weil wie er ins Renngeschehen reingekommen ist, war er ja super stark und dann war es ja wirklich so ein Up and Down, ne? Also es war ja auch keine Kontinuität wirklich die ganze Zeit da in der Form. Wenn er gut war, war er richtig gut, aber er war halt dann auch mal nicht so gut und ich finde, das sieht man jetzt bei der Tour auch wieder und deswegen
wobei ich da auch sagen muss,
schwer einordnen.
Ja. Ich meine, jeder Unfall ist immer komplett individuell und anders, natürlich, ne? Aber auch letztes Jahr haben wir gesehen, wo ich dann auch sagte, so, ey, die Jungs und die Talente, die sie haben, die sind wirklich so krass, auch ja, ohne großen Einfluss von außen, wie Jonas eigentlich da auch stürzt, irgendwie zwei Rippen in der Lunge stecken hat sogar, Pneumothorax, noch mehrere gebrochene Knochen und auch ein paar Monate später bei der Tour de France eigentlich die gleiche Leistung abliefert wie dieses Jahr. So, ne? Wenn die, ja selbst da war sogar die Lunge betroffen, so wo ich immer denke, wenn Lungengewebe vernarbt ist, dann wird es definitiv irgendwie eine Auswirkung auf die Leistung haben. Aber selbst da war das nicht der Fall. Und
ja, aber die kannst Remco
hat jetzt auch Zeitfahren gewonnen, ja, und so weiter. Nee, du kannst es nie vergleichen.
Auch vom Fahrertyp. Ich bin da bei dir, aber ich finde, Remco war bis jetzt für mich noch nie ein Fahrer, wo du sagst, da geht es in der Grand Tour, der fährt sicher aufs Podium. Vingegaard immer. Also der ist halt, deshalb, wenn er nicht gut ist, ist er immer noch besser als die meisten, bis auf Pogacar. Und
also Vingegaard ist ja einfach der Zweitbeste, muss man sagen. Ne? Ist und definitiv auch mit Abstand.
Und Evenepoel, bei dem muss halt wirklich alles gut laufen, damit der bei einer dreiwöchigen Rundfahrt richtig von reinfahren kann. Das heißt nicht, dass er nicht trotzdem ein krasser Rennfahrer ist, wo er offensichtlich Doppel-Olympiasieger, keine Ahnung, auch schon Weltmeister und so.
Aber und halt in der Weltrangliste auch sehr, sehr weit vorne.
Aber eine Grand Tour ist halt was anderes. Und das siehst du ja auch an Lipowitz, wie der die Radrennen fährt. Aber den brauchst du jetzt nicht zu einem Amstel hinstellen und sagen, gewinn da mal. Aber da kannst du einen Remco hinstellen, weißt du? Und das ist halt so, da muss man schon Unterschiede machen. Oder halt, wie gesagt, der ist Olympiasieger im Zahl von der Straßen. Lipowitz, der ist ein mega Rennfahrer, aber dem traue ich jetzt nicht direkt zu, in Paris das zu machen, weißt du? Also deswegen, das sind auch mal verschiedene Stärken von den Fahrern. Und ich
dachte
schon immer,
ich übrigens, random Fact hierzu, den ich mir dachte, so, Vingegaard, der braucht seine komplette Konzentration, alles, was er hat, um bei der Tour de France so mental auf dem Level zu sein, jeden Tag wieder Pogacar herausfordern zu können, obwohl er wahrscheinlich eigentlich weiß, okay, der ist ein bisschen besser als ich und ich muss irgendeine Schwäche von ihm muss es geben, darauf muss ich hoffen, dass ich dann in der bestmöglichen Form mit der höchstmöglichen Konzentration da angreifen kann. Aber bei Vingegaard denke ich mir, der könnte auch wie Pogacar, wenn Pogacar nicht da wäre, einen Klassiker gewinnen. Der ist ein so guter Rennfahrer in diesen Tour de France-Etappen, wenn er sich vom Mindset her dazu vorbereitet, was er halt nur für die Tour de France macht, glaube ich, dass der auch so ein Monument gewinnen könnte.
Ja gut, das ist jetzt ein anderes Thema, aber das ist halt auch, wie schon sagst, das ist halt auch diese Kapazität, die man irgendwie hat, auch mental sich da irgendwie so reinzuhängen.
Sieht man ja jetzt bei der Tour jeden Tag diese Stürze und so weiter. Ne? Wie krass ist das Talent, sich so konzentrieren zu können wie Vingegaard und Pogacar? Ja, klar, manchmal kannst du wirklich gar nichts dazu. Aber du musst halt ultra krass auf Sendung sein, 5 Stunden jeden Tag.
Du meinst nicht so wie Skelmose, halt der regelmäßig in den Schulter reinfährt?
Das war jetzt wirklich das dritte Mal, dass er in so ein Ding reinfährt?
Dieses Jahr.
Das ist echt krass.
Das ist krass, so krass,
ne?
Mann.
Also, dass es mal passieren kann, aber so dreimal und jedes Mal in so ein Ding frontal rein, wow, ey. Also, da muss man ja wirklich schon überlegen, warum passiert das, ne? Also, das ist ja schon fast kein Zufall mehr. Ich wollte eigentlich nur noch davor, noch zu Vingegaard sagen, der kriegt auch nicht mehr frei. Der darf nur Tour fahren und dann muss er wieder nach Hause.
Der muss sonst auf Teneriffa oder wo auch immer bleiben. Darf nicht raus, da Hausarrest mit Training. zum Remco noch abschließend. Ich kann da sagen, das mit dem mentalen Aspekt mit Lipowitz, das war's nicht. Er ist einem Giraffenangriff am Tourmalet zum Opfer gefallen. Ich habe Nils geschrieben, schon während der Etappe. So, ey Junge, du hast Remco auf dem Gewissen. Du bist so schnell Tourmalet hochgefahren, der konnte nicht mehr, der ist raus. Er hat nur geantwortet, so nämlich.
Ja, da muss man sagen, das ist schon, nicht umsonst hat der Nils Pollitt diese Auszeichnung bekommen als bester Helfer jetzt der zweiten Woche. Mhm. Ist ja jetzt auch schon, ich weiß nicht, ob es schon das dritte Jahr ist, in der er das bringt. Ich glaube jetzt für UAE das zweite Mal. Auch ein Riesenfahrer einfach, ne? Wie er dann nach den Klassikern zur Tour immer wieder verlässlich in Form kommt und diese Dienste leisten kann. Ich meine, guckt euch den Typen mal an, ne? Der ist weit über 1,90 groß, der wiegt wahrscheinlich um die 80 Kilo. Hat da so einen riesen Motor, dass er jetzt bei den Bergetappen da einfach die Hälfte der Distanz meistens im Alleingang covern kann. Ne?
Also der ist ja nicht nur Tourmalet von vorne gefahren komplett, sondern die nächsten zwei auch noch.
Genau.
Also es ist wirklich komplett
wenn
crazy.
Man da jetzt mal überlegt, was da auch dazu gehört, ne? Nach eigentlich den persönlichen Highlights des Jahres nochmal diese Motivation zu finden und diese Professionalität dann an den Tag zu legen, für jemanden anders diese Leistung zu bringen. Das ist immer noch was anderes so für die Motivation, würde ich sagen, als wenn man für eigene Ziele trainiert. Ist das schon sehr, sehr beeindruckend. Keine Frage.
Ich kann da nur jeden einladen, kommt zur Schmitternacht, wenn ihr Radsportfans seid und im Raum Köln, Nordrhein-Westfalen wohnt, Nachtourkriterium, Schmitternacht oder auch Tour de Neuss, ein paar Tage vorher, da sind die Jungs am Start. Ich freue mich schon auf Nils da.
30. Juli, Tour de Neuss, 1. August, Schmitternacht in Hürth.
Genau. Ballern zu sehen, da sind immer ein paar Tourteilnehmer am Start. Ja, wollen wir mal das Update von unserem Freund Niklas Merkel reinhören?
Unser Niki.
Niklas Merkel bei seiner ersten Tour de France. Und ey, ich dachte wirklich so, ich wusste, dass unser Niki uns hier Voicemails regelmäßig reinschickt, weil er auch Bock drauf hat. Und ich dachte so in der zweiten Woche schon spätestens, dass er richtig am Leiden ist und wir ganz viel davon hören werden. Aber Quatsch, der Typ ist einfach, der ist eine Maschine. Und
als nächstes Vuelta dann, um's
ja, genau. Muss Vuelta, ist schon Giro gefahren, jetzt bei der Tour. Ich hatte ihn nämlich extra danach gefragt, er führt das so ein bisschen mehr aus, aber es kommt jetzt erst zum Ende dieser Sprachnachricht und er ist sehr bodenständig. Aber er hat auf der härtesten Tour-Etappe bis jetzt Emo Buchmann vernichtet. 5000 Höhenmeter, Niklas Merkel, ein Platz vor Emo Buchmann reingekommen.
Ernsthaft?
Ja.
Okay. Maschine.
Ich schicke den Screenshot. Okay, wir hören rein.
Hey Männers, ich melde mich hier wieder am Tag vom Ruhetag. Dieses Mal nicht aus dem Bus, sondern schon aus dem Hotelzimmer. Ja, die zweite Woche, Pyrenäenwoche, ist geschafft. War eine richtig harte Woche mit vielen Höhenmetern. Ich glaube, wir sind gefühlt eigentlich nur berghoch gefahren und es gab nicht wirklich irgendwie so einen Sprint. Hat aber Spaß gemacht und ich denke, vom Fernseher war es auch eine richtig spannende Woche. Vor allem aus deutscher Sicht. Wenn man unseren Lippo ein bisschen begutachten konnte. Der Junge, der fährt hier, glaube ich, gerade die Tour seines Lebens. Und ich hoffe, dass der Radsport Deutschland wieder anzündet. Lasst ihm aber nochmal eine Woche ein bisschen Ruhe, bevor ihr alle auf den Hype-Train springt. Aber danach, ja, seid ihr eingeladen, hier Radsport auf die Eins zu bringen. Nee, wie gesagt, was Lipo hier abfackelte, ist echt beeindruckend und habe ich höchsten Respekt vor. Muss aber im gleichen Atemzug sagen, ist natürlich auch ein direkter Konkurrent zu uns, zu unserem Oscar, der direkt dahinter sitzt. Und den ich persönlich natürlich auch gerne auf dem Podium sehen würde und wo ich da auch alles in meiner Macht oder in meinen Beinen Stehende dafür tun werde, dass wir da irgendwie noch den vielleicht vorgeschoben kriegen. Aber ja, das sehen wir dann nächste Woche in den Alpen. Wieder auf jeden Fall ein spannendes Ding. Da sind ein paar richtig, richtig schwere Etappen dabei. Gerade die Col de la Lose-Etappe oder dann der Tag danach nach Albertville. Ich glaube, da wird es nochmal richtig Zeit rasseln. Aber ja, bei mir drehen die Beine noch ganz gut und ich konnte sogar gestern mit Emo Buchmann über die Berge fahren. Also das hat mir einen schönen Confident Boost gegeben. Und mit dem gehe ich mal in den Ruhetag. Hoffe, dass ich mich da gut erhole. Und dann gehen wir nochmal all in für die letzte Woche. In diesem Sinne, Männers, wir hören uns. Und macht's gut. Ciao, ciao.
Das, glaube ich, wird sich Emo Buchmann in der Trainingsgruppe der Jungs da im Bregenzer Raum noch öfter um die Ohren schmieren lassen müssen.
Ich wollte gerade sagen, ich wollte das mal als Info rausgeben. Niklas Merkel, Pascal Ackermann, Florian Lippowitz, Georg Steinhauser, glaube ich. Ne? Das ist doch da unten,
Lennart
ist noch
Kemner,
jemand dabei. Aber
Emil Herzog.
Lennart
also
Kemner,
Emil
Herzog.
Noch weiter.
Genau, am Bodensee, alle entweder im selben Haus zu Hause oder nicht weit voneinander weg und sehr oft zusammen am Trainieren, also die kennen sich gut.
Das wird jetzt vielleicht der nächste Pilgerort für die deutschen Radsportfans.
Das kann sein.
Freiburg einfach mal runter an den Bodensee und mal gucken, ob man Lippo irgendwo sieht.
Stimmt, ja.
Ich glaube, wir sollten ein Radsportcafé aufmachen.
Den Oskar Onne, den er gerade schon erwähnt hat, seinen Teamkollegen, der auf Platz 4 liegt in der Gesamtwertung, auch mega junger Rennfahrer, ist auch krass, ne, wie der fährt. Also ich finde, jetzt merkt man schon so einen Generationswechsel, der wird jetzt gerade vollzogen auf jeden Fall. So. Mm,
das ist stimmt.
Und es ist echt schön zu sehen. Ja.
Ich habe gerade mal ins Teamranking reingeguckt, ne? Es ist ja Relegation dieses Jahr und Picknick Post NL liegt auf Platz 18, also auf dem letzten Nicht-Abstiegsplatz. Cofidis dahinter mit circa relativ genau 1000 Punkten Rückstand. Das ist richtig hart für die. Und ein vierter Platz im GC bei der Tour de France gibt alleine 750 Punkte. Also wenn sie den reinholen können mit noch ein paar Punkten aus Etappenplatzierungen von Oscar Onley, ich denke, der wird allein 1000 Punkte holen bei der Tour de France. Das wäre schon richtig, richtig wichtig für die. Deswegen wird da auf jeden Fall auch alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass sie den da reinbringen. Und die werden mega glücklich sein.
Ja, also jetzt wieder, also wie der momentan fährt, ne? Wenn du jetzt auch guckst, wer hinter ihm ist, der Kevin Boccolin, der hat schon auf jeden Fall mehr zu kämpfen als Oscar. Und dahinter ist natürlich noch ein Primoz Roglic. Also ich glaube, der wird nochmal gefährlich für ihn. Aber so ein Felix Gall ist dann schon eine große Lücke und auch Tobias Halland, Johansen und Carlos Rodriguez, da muss man, glaube ich, jetzt nicht so viel Sorgen machen. Aber ja, also deswegen ist auch so Lipowitz dritter Platz, das ist jetzt gerade echt ein sehr, sehr realistisches Szenario. Ne? Das sind halt fast anderthalb Minuten zu Oscar Onley und bis jetzt war Lipo eigentlich immer stärker als er.
Ja.
Und ja, Ich hoffe halt nur, dass er sich nicht an bestimmten Tagen übernimmt, wenn er versucht mitzugehen bei Vingegaard und Pogacar. Aber das hat er jetzt schon zweimal versucht und jedes Mal auch ein bisschen aufgegangen. Aber dass er sich da nicht verhebt, die werden den schon richtig einordnen innerhalb des Teams. So, aber das wäre noch so ein bisschen meine einzige Angst, die ich eigentlich hätte, die vielleicht dazu führt, dass er vielleicht nochmal einen Einbruch hat, wenn er da vielleicht einen Ticken zu motiviert ist. Ja.
Nochmal eine ganz kurze Info zum Relegationssystem. Ihr wisst, wir verlieren nicht gern viel Worte darüber. wir werden in der regulären Folge diese Woche ein bisschen intensiver darüber sprechen, denn es gab am Wochenende die Info, dass wohl Team Lotto und Team Intermarché fusionieren werden nächstes Jahr.
Ich denke, wir werden da auch am Donnerstag noch ein bisschen ausführlicher über die Vertragssituation da von einigen Fahrern und so weiter, was das alles für einen Rattenschwanz hinter sich herzieht, sprechen. Aber es wird jetzt nicht viel darüber berichtet während der Tour de France, zumindest nicht in den Medien, die ich so verfolge. Aber ich finde, das ist eine relativ große News. Und das würde natürlich bedeuten, dass ein Team, Lotto, was auf Platz 12 von 18 World Tour Teams ist, rausfällt, was bedeutet, dass der Abstiegskampf da unten auch gar nicht mehr so, also für zumindest für Picnic PostNL gar nicht mehr so heiß sein würde. Ja. Außer diese Lizenz wird anderweitig benutzt, aber ich glaube nicht.
Ja, auch in diesem ganzen Materialkarussell Ineos Köln, das ist gerade noch ohne Radsponsor, dann wird entweder Orbea oder Cube wird frei. Also das ist natürlich
ein anderes Thema. Ja, wir gehen da ja mit Rose rein bei Ineos.
Ja, genau. und ich finde, da kann man, da sind noch ein paar Themen, die man dadurch aufmachen kann, dass da irgendwie jetzt zwei Teams zusammengehen.
Ja. Jawohl.
Potenziell.
So, was haben wir noch auf der Liste? Paul, du wolltest noch etwas zu Aussagen von Quinn Simmons erzählen, die ich noch nicht gehört habe. Also mach mich schlau.
Ja, also Quinn Simmons war jetzt ja gestern irgendwie zum 100. Mal in der Fluchtgruppe, also am Sonntag, den Tag vorm Ruhetag, und hat wieder versucht, eine Etappe zu gewinnen. Auch leider war diesmal jemand wieder stärker mit Tim Valence, der die Etappe gewinnt, mit einem langen, ich glaube 45 Kilometer Solo oder 42 Kilometer Solo. Und Quinn Simmons hat sich quasi aufgeregt, dass schon wieder Motorräder das Rennen mitentschieden haben. Da hat auf jeden Fall einen Punkt, das haben wir jetzt auch schon oft irgendwie bemängelt, und die Motorräder waren wohl anscheinend sehr nah an Tim Valence dran, gerade in der Anfangsphase der Attacke von ihm, wo er sich absetzen konnte von den Verfolgern. Da hat er noch bemängelt, dass ja, die Zusammenarbeit in den Gruppen nicht gut läuft, dass dann jemand wie Campanazzi die ganze Zeit irgendwas vom Wort von Art geprappelt hat, meinte er. Und da halt in demzufolge ja, keine richtige Nachfolge geleistet wurde. Und da hat er die eigene Teamtaktik so ein bisschen ja, kritisiert, weil man auf der Etappe auf die Zwischenwertung fahren wollte für Jonathan Milan, für das grüne Trikot, weil da der Vorsprung gerade echt so täglich wegschmilzt gegenüber Tadej Pogacar, aber vor allen Dingen auch Mathieu van der Poel, wo Andi sich sicherlich drüber freut. Und ja, man sogar gehofft hat, dass es eventuell eine Sprinter-Etappe sein könnte. Wenn man natürlich sich das Profil anschaut und die Fahrweise, dann ist das schwierig. Da hat Andi auch vorne im Off was zu gesagt, da kann er vielleicht jetzt gerade mal reinspringen. Aber ich finde es interessant, dass so, also der Simmons, der probiert es wirklich sehr oft, aber bis jetzt hat es noch nicht so richtig gereicht. Aber der eigentliche Punkt, den ich da interessant fand, war wirklich so dieses, dass man aufs Trikot fährt, das aber nicht so richtig funktioniert, weil die Etappen halt auch so schwer sind mittlerweile. Also sogenannte Flachetappen oder halt eventuelle Sprinteretappen. Und es war früher schon noch anders, dass so eine Etappe wie gestern hättest du bis zum Zwischensprint schon kontrollieren können irgendwie. Mhm. Und dann wäre es halt explodiert. Aber jetzt ist das Niveau einfach so hoch, da kriegst du nur noch auf die Fresse als Sprinter.
Ja, das ist auch das, was man aus dem Peloton als Feedback bekommt, ne? Dass einfach jeden Tag richtig Radrennen gefahren wird. Also die Neuerungen im Radsport, speziell was die Ernährung während den Rennen angeht, das ist schon spürbar, nicht jetzt nur in den Top-Leistungen, sondern auch insgesamt, wie die Rennen gefahren werden. Und ich weiß nicht, ob man das schon bei der Streckengestaltung berücksichtigt. Ich glaube, es könnte jetzt auch schon fast so sein, dass die Tour generell ein bisschen zu schwer wird, um nochmal eine andere Konstellation zu sehen, weil man sieht ja auch, selbst bei diesen vermeintlichen Flachetappen sind dann trotzdem wieder immer wieder die gleichen Gesichter vorne. Ne? Also die wirklich gerade Topform haben, die auf einem Riesenniveau unterwegs sind. Also wenn man Van der Poel, Van Aert, ne, Quinn Simmons, das sind ja Leute, die haben einen Riesenmotor. Wenn die auf solchen Etappen dann Gas geben können, auch über einen längeren Zeitraum. Ne? Wir haben ja irgendwie die Kategorie 2 Bergwertung, da waren es noch knapp 50 Kilometer ins Ziel. Das war früher eigentlich klar, dass da nicht viel passiert, weil ne, danach kannst du halt nicht voll weiterfahren und ja, es wird vielleicht wieder kontrolliert und es kommt zu einem Sprint. Das ist halt einfach nicht mehr der Fall. Ne? Also jetzt mal unabhängig von der Motorradgeschichte, die immer noch ein Riesenproblem ist, aber nach wie vor irgendwie nicht behandelt wird. Ja, also ich glaube, man wollte ein bisschen zu sehr diese Bummeletappen ausmerzen, ne? So wo man sagt, okay, da passiert jetzt gar nichts, keiner geht mehr in die in die Spitzengruppe und am Ende ist ein Sprint. Man sollte die aber nicht, also ich würde mal sagen, die könnten dem Rennen auch was Gutes tun, dass du mal so einen Tag dazwischen durch zusätzlich zu den Ruhetagen hast, wo die Fahrer mal Luft holen können, wo sich der eine oder andere vielleicht nochmal erholt. Aber ich glaube, gerade sind da einfach, ja, ist ein Teil, sagen wir mal ein Viertel oder ein Drittel maximal des Pelotons, die da irgendwie mitfahren und das Rennen gestalten und der Rest hängt einfach nur drin und ist froh, dass er ankommt. Ne?
Gleichzeitig finde ich, ist es ja auch so, wenn man das jetzt sieht, wer diese Etappen auch gewinnt, ne, dass halt die Superteams so stark besetzt sind im Vergleich zu den in Anführungszeichen normalen Teams, dass die dann sogar ihren Helfern quasi einen Tag Freiheit geben, solche Etappen zu gewinnen. Also Wellens wird Erster, Campenaerts wird Zweiter. So, ne, das sind Helfer in den absoluten Top-Teams, die im GC vorne die alleinigen Mitstreiter da um die Gesamtwertung haben und jetzt so ein, ja, Quinn Simmons aus einem in Anführungszeichen normalen Team, was auch schon saustark ist und er ja auch saustark ist, wirklich unfassbare Saison eigentlich, nicht stark genug ist gegen die Helfer von Tadej und Jonas.
Ja, also ich glaube schon, dass dann die Konstellation der Gruppe schon dazu beigetragen hat, dass da Wellens einfach die Situation ausnutzt und wenn er dann wirklich noch von den Motorrädern profitiert, dann muss man auch sagen, ja, also, aber das ist ja dann sagen, auch was Wellens und nicht Wellens, was Campenaerts und auch Van Aert im Interview gesagt haben. Die haben gesagt, ja gut, wenn du dann einmal einen Wellens hast, der 30 Sekunden Vorsprung hat, den holst du halt auch nicht wieder zurück, weil wir einfach generell schon so schnell unterwegs sind, dass du gar nicht mehr einen großen Unterschied machen kannst. Ja, also wenn der da vorne halt mit dem Setup, was er fährt und dem Niveau, was er hat, einfach die ganze Zeit 50 fahren kann in der flachen, ich sag jetzt nur mal so, da fahren die hinten halt auch nicht viel schneller. Ne? So, weil jedes km/h, was dann darüber hinaus schneller gefahren werden muss, ist halt, steigt halt exponentiell im Kraftaufwand. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Taktik der Gruppe. Die Gruppe dahinter war auch einfach zu groß. Manche wussten auch gar nicht, was passiert. Siehe Alaphilippe. Ich meine, der Typ hatte gestern auch einen Tag, den er so schnell nicht vergessen wird. Ich glaube, die Schulter ausgekugelt, ja, selber wieder reingemacht. Ich habe mir sagen lassen, das ist ein absolut schmerzhaftes Prozedere. Dann kommt er zurück, aber, geht in die Gruppe, ja. Sein Radio funktioniert nicht, er kriegt nicht mit, weder mit, dass Wellens attackiert, noch dass Campenaerts attackiert. Sprintet Wout van Aert ab, denkt sich wahrscheinlich, oh, wow, wie geil, ich werde Dritter und jubelt einfach, als ob er gewinnt und hat anscheinend nicht mitbekommen, dass da zwei weggefahren sind. Also auch da sieht man, okay, ne, Wellens einfach clever gemacht, hat sogar der ein oder andere in der Gruppe gar nicht mitbekommen, dass er weg ist. Davon hat er dann natürlich auch profitiert. Ne? Also, naja, aber es ist schon, trotzdem muss man sagen, ja krass, dass die im Vorfeld rechnet man eigentlich da möglicherweise mit einem Sprint und nach der Etappe muss man sagen, es gab gar keine Möglichkeit, dass irgendein Sprinter da halbwegs eine Rolle spielt. Ne? Also verändert sich schon so ein bisschen die Art und Weise, wie der Radsport auch generell, da können wir nochmal auch irgendwann in einer Folge ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Für mich nicht unbedingt zum Positiven könnte es sein, dass sich das so gerade so entwickelt von der Fahrweise der Rennen, weil ich sehe das immer so, irgendwann ist es so wie Marathon, wo einfach nach vorne nicht viel passiert, sondern einfach nur so nach hinten aussortiert wird.
Ja. Wir sind, glaube ich, aber auch in der Neufindungsphase des Radsports, habe ich so das Gefühl. Also,
das stimmt, stimmt. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall, morgen irgendwo oben am Ventoux in der Steinwüste zu stehen und die Jungs anzuschreien. Vor allem auch die vielleicht ein bisschen langsamer an mir vorbeifahren im hinteren Teil des Feldes. Ist ja dann morgen nicht so viel Karenzzeitgefahr, glaube ich, wenn es nur einen Berg hochgeht.
Hol die O-Töne doch direkt ab, während du nebenher läufst. Mit so einer, hast eine so eine Angel dabei, so eine Mikroangel.
Nicht eine normale Angel.
Ja, dann viel Spaß dabei. Genieß es.
Genau. Ich spiele jetzt nochmal ein Outro von Jonas Rutsch ein. Der ist nämlich ganz schön geschafft auf jeden Fall. Ich glaube, dem geht es gesundheitlich auch nicht ganz so gut. Wir wünschen dem, dass er den Ruhetag jetzt nutzt und morgen da wieder halbwegs gesund am Start steht.
Genau.
Servus an alle, liebe Grüße. Zweiter Ruhetag-Tour. Zweite Mal Ja, brauche ich den auf jeden Fall sehr, sehr dringend. Ja, heute lege ich die Beine senkrecht und morgen geht es dann in die letzte Woche. Also, liebe Grüße an alle und rein. Ciao.
Ja, so wie es der gute Jonas Rutsch sagt, ciao, sagen wir es auch, wa?
Ja, legen wir die Beine auch
Ja,
mal senkrecht. Und
genau.
dann.
Ihr seht mich im TV morgen
Ja.
und wir hören uns am Donnerstag. Macht's
Genau.
gut.
Bis dann,
Ciao,
ciao.
ciao.